Bei manchen Dingen bin ich ein Spätstarter, zum Beispiel beim Fliegen. Ich bin nämlich erst, ich bekenne das jetzt in aller Öffentlichkeit, vor 2 Jahren das erste Mal in meinem Leben geflogen. Der Anlass musste groß sein, silberne Hochzeit, Greta. Mein erster Flug. Ihr erinnert euch wahrscheinlich vielleicht an eure ersten Flüge. Und ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht fragen, wer ist noch nie geflogen? Traut man sich ja kaum zuzugeben. Greta. Es ging aber auch wieder zurück. Das ist auch üblicherweise per Flug der Fall. Und die fliegen, kennen diese Problematik, die Zugfahren auch. Man muss ab und zu schon recht lange warten. So saßen wir also am Flughafen Heraklion und haben gewartet. Und wie es so ist, die Wartezeit wurde immer länger. Ich glaube, am Ende waren es 3,5 Stunden. Irgendwann um 23.30 Uhr oder sowas sind wir dann von dieser Insel wieder abgeflogen. Was hat sich in der Zwischenzeit abgespielt auf diesem Flughafen dort? Erstaunliches. Man war eingestellt auf einen Termin. Da wird es wohl geschehen. Stand ja auch überall. Die ersten Nachrichten, veränderte Situation. Es begann das Warten. Abends, man war schon müde, der Tag lag hinter einem. Manche fangen schon das Schlafen an. Andere essen, spielen, Flughafen eben. Und je länger es ging, nochmal eine Verspätung, je länger es ging, desto mehr zog es die Leute, die in diesem Flughafen waren, an die große Glasfläche. Als ob die Erwachsenen ihre Nase platt gedrückt haben an den Fensterscheiben. Sie haben Ausschau gehalten auf das Flugzeug, das kommen soll und das sie nach Hause bringt. Jesus wird kommen. Ich lese uns Lukas 21. 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit dieser Text aus Lukas 21. Ein Markenzeichen der Zeugen Jehovas sind ihre detaillierten Aussagen über das Ende der Welt. Erstmals geschehen für das Jahr 1914, dann wieder für 1925, zuletzt 1975. Sie sagten das Weltende voraus wie einen terminlichen Zahnarztbesuch. Und weil das Weltende, ihr erinnert euch, ausblieb, hatten sie anschließend ein Problem, nämlich irgendwie erklären zu müssen, warum es nicht so kam. Solche nachträglichen Erklärungen sind Hanebüchen. Jehovas Diener hätten sich, Zitat, im Laufe der Jahre eingehend mit Jesu Prophezeiungen beschäftigt und man verstehe jetzt besser, wann sich Jesu Worte erfüllen. Oder Jehova gebe in den letzten Tagen helleres Licht. Die Erkenntnis der Wahrheit über die Zeit des Endes nehme zu. Und von Jehova her würden die Dinge klarer werden. Unverschämt sind solche nachträglichen Erklärungen auch deshalb, weil die eigenen Irrtümer gar noch Gott angelastet werden, der früher demzufolge zu unpräzise Aussagen machte. Es gibt noch ganz andere Rollen rückwärts, die man in solchen peinlichen Fällen vornehmen musste. Könnten Sie nicht einfach eingestehen, dass man sich getäuscht hat und sich zu solchen konkreten Weltuntergangsaussagen hat verführen lassen? Wäre besser. Wäre besser. Weltuntergänge, noch und nöcher. Nicht nur von den Zeugen Jehovas, es gibt schon ganze Listen von verflossenen Terminen. Einer der letzten Weltuntergänge war für den 16. Mai 2016 angekündigt, zumindest wenn man den Vorhersagen eines Pfarrers aus Japan mit dem mexikanischen Namen Ricardo Salazar glaubt. An jenem Maientag hätte ein riesiger Asteroid die Erde treffen sollen. Für seine 20.000 Facebook-Fans hat er noch andere endzeitliche Schrecken parat. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht das Ende der Welt prophezeit wird, auch von Stimmen unter dem Dach christlicher Kirchen und Gruppen. Und auch unter uns höre ich immer mal wieder solche Untergangsprophezeiungen. Da sehen welche die Zeit für gekommen an, den baldigen Untergang der Welt zu vermuten. Ich möchte in drei Schritten gern diesem Text entlang gehen und uns dabei helfen, einen Umgang mit solchen Weltuntergangsspekulationen zu finden. Mein erster Punkt, Augen auf. Ich sagte es eben schon, es ist ja nicht von ungefähr, dass solche Berechnungen und Prophezeiungen immer wieder von Seiten der Christen kommen. Wir finden in der Bibel manche Stellen, wo von zukünftigen Dingen die Rede ist. Wenn wir daraufhin mal unseren Text genauer anschauen, dann fällt uns zunächst auf, dass diese Texte eine ganz bildhafte Sprache haben. Da ist von Kräften der Himmel die Rede, die ins Wanken kommen, von Zeichen, die an Sonne, Mond und Sternen geschehen werden. Und vom Brausen und Wogen des Meeres. Natürlich kann man mit diesen Bildern manche Verknüpfungen herstellen zu unseren Tagen. Ich mache das jetzt mal exemplarisch. So ist die Logik dieser Leute. Brausen und Wogen der Meere. Da kann man an die zahlreichen Überschwemmungen und verheerenden Stürme denken, wie etwa im August diesen Jahres in Indien. Schwerste Überflutungen haben dort mindestens 800.000 Menschen in die Flucht getrieben. Das Hochwasser sei das Schlimmste seit einem Jahrhundert gewesen. Oder Zeichen, die am Himmel geschehen. Das noch vor Jahren bedrohliche Ozonloch kommt dafür ja jetzt leider nicht mehr in Betracht. Es soll sich ja fast vollständig geschlossen haben. Vielleicht können dann die riesigen Asteroiden dafür herhalten, die immer mal wieder an der Erde vorbeischießen. Ihr merkt das meinem Ton an. An diesen heillosen Versuchen, Katastrophen unserer Tage mit einer Weltuntergangsstimmung zu verknüpfen, werde ich mich nicht beteiligen. Und ich meine das aus gutem Grund. Zugegeben, es gibt in unserer Zeit ausreichend Material dafür, dass Anlass gibt zu denken, diese Welt geht bald zugrunde. Es ist schon wahr, mit dem wirklich bedrückenden Zustand dieser Welt kann man monatelang Fernsehkanäle füttern. Das stimmt alles. Diese Welt steckt im Sumpf. Wir haben es vorher gesagt, in der Finsternis. Diese Welt, so schreibt es Paulus, schreit nach Erlösung. Doch was nicht geht, ist, sich nach jedem Vulkanausbruch, nach jedem Erdbeben, nach jeder Überschwemmung oder Epidemie daran zu beteiligen, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. In meiner Jugendzeit wurde das Buch von Wim Malgo, hab's euch mitgebracht, Was sagt die Bibel über das Ende der Welt in Deutschland? Über 1,34 Millionen Mal kostenlos abgegeben, unter anderem an mich. Das Missionswerk Werner Heugelsbach drückt heute noch solche Sätze ab wie: täglich dürfen wir auf das größte bevorstehende Ereignis, die Wiederkunft des Herrn Jesus, warten. Oder: es ist fast Mitternacht und keiner ahnt es. Furchtbar, wie hier mit der Angst der Leute gespielt wird und wie die Bibel nach meinem Verständnis missbraucht wird. Und doch ist festzuhalten gegen allen Missbrauch. Selbstverständlich gibt es Zeichen, die uns einen Hinweis darauf geben, dass Jesus wiederkommen wird. Bei Licht betrachtet ist jedes Erdbeben, jeder Vulkanausbruch, jede Überschwemmung, jedes katastrophale Ereignis am Himmel wie auf Erden ein Hinweiszeichen auf die Wiederkunft Jesu. Und dann ist jede operierte Galle, jeder Krebs, jede geschiedene Ehe, jeder Streit, der in der Gemeinde oder in der Familie nicht zu schlichten ist, ein Hinweis darauf, dass diese Welt einen an der Waffel hat. Dann ist jedes solcher äußere Zeichen eine Erinnerung an uns, die sagen will: denk daran, Jesus wird kommen. Und er wird das erlösen, was nach Erlösung schreit. Darum Augen auf. Ja, dafür bin ich. Die Botschaft, nicht nur für diesen Sonntag, heißt: unser Herr kommt. Und Christen beten zu Recht: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Mit diesem Satz schließt das Buch der Offenbarung. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Jesus bringt das mit seiner Erde in Ordnung. Was er begonnen hat, das wird er vollenden. Eines ist für unsere Zeit, wie ich meine, charakteristisch, was aber schon zu aller Zeit charakteristisch war. In den beiden ersten Versen unseres Textes quillt das aus allen Knopflöchern. Da steht Bange sein. Da steht Vergehen vor Furcht. Da steht Verzagen. Im Griechischen Aporia, das meint, du bist ratlos. Da bist du in eine ausweglose Situation reingezogen worden, aus der du nimmer rauszukommen meinst. Menschen werden nicht mehr aus noch ein wissen, sie werden mit ihren Möglichkeiten an ein Ende kommen. Jeder mag an diesem Morgen selber entscheiden, ob sich die Menschheit derzeit in solch einer nicht mehr wissen wohin Lage befindet. Aber spätestens, wenn Jesus kommt, wird es so sein. Dann werden uns unsere eigenen Antworten schäbig vorkommen. Dann wird Jesus kommen als Weltenrichter. Dann erscheint er auf der Bildfläche als Richter dieser Welt, um das anzusprechen und zu klären, was alles schief und schräg gelaufen ist. Jesus erscheint als der Gerechte, um das zu richten, was auch morgen wieder schief laufen wird. Jesus hält Gericht, Richter meiner Gedanken, meiner Taten, des Bösen und all der zum Himmel schreienden Erbärmlichkeit, die diese Welt aus sich ausspuckt. Diese Woche war in der Zeitung zu lesen, als kleines Beispiel, wie ich finde, dieser erbärmlichen Welt. In Ofterdingen hat man Anhänger gestohlen. Ich mag in euren Reaktionen, manchen kennen die Geschichte. Ein Anhänger gestohlen, ja, das geht ja noch. Der da diesen Anhänger gestohlen hat, war noch dreister. Er hat diesen Anhänger gefüllt mit 1,5 Tonnen Schutt und hat dem den Anhänger wieder zurückgebracht, dem er gehört. Kosten, ist ja klar, wer die trägt, 400 Euro. Man kann darüber lächeln. Ist originell, gebe ich schon zu. Aber es ist doch irgendwie, also nein, ehrlich, kann es nicht sein. Und ich könnte jetzt, und wir alle könnten jetzt tagelang, wenn man mal diese Perspektive auf diese Welt hat, nur mal, wir können auch auf andere Dinge dieser Welt gucken, die schön und angenehm sind, aber wenn wir vom Kommen Jesu reden, im Advent warten wir auf seine Ankunft, dann müssen wir diese Dinge sehen. Und dann merkst du, der Anhänger, das ist eine blöde Geschichte. Diese Welt hat eine an der Birne. Und es wird, und das ist mir tröstlich, in der Bibel von einer Zeit gesprochen, in der das Schräge gerade gemacht wird. Also, mein erster Punkt, Augen auf. Zweiter Punkt, Kopf hoch. Es heißt da, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Spätestens jetzt merkt ihr, dass Jesu Predigt nicht darauf aus ist, uns zu erschrecken oder einzuschüchtern. All das, was uns bedrängt, auch heute noch, gewinnt einen anderen Geschmack, wenn wir erfassen, dass danach noch was anderes kommt. Das Beste, so hat es mal jemand gesagt, kommt erst noch. Ob wir das glauben? Seht auf und erhebt eure Häupter. Neudeutsch, Kopf hoch. Das ist ein Ruf der Freude. Ein seelsorgerlicher Ruf an die Verzagten, denen bange ist, die keine Lösungen mehr sehen. Es ist ein Ruf, der uns zusagt, es kommt noch was. Mitten in der Not klingt schon der Ruf der Freude. Erhebt eure Häupter. Martin Luther vergleicht die Lage der Christen mit der eines Ritters. Der Ritter wurde von seinem Feind gefangen genommen und das tiefe Verlies seiner Burg gesteckt. Und unser Ritter weiß, aus dieser Burg gibt es kein Entkommen. Er hat keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Eines Tages nun hört der Gefangene Lärm. Die Burg, in der er gefangen sitzt, dröhnt schon von den Büchsen und Rammböcken eines Belagerers. Der Ritter im Verlies hört Mauern einstürzen. Ihm wird Angst und Bange. Doch seine Verzweiflung hört schlagartig auf, als ihm klar wird, mein Freund ist da, um mich aus dem Verlies zu befreien. Jeder Einschlag eines Geschosses lässt den Kerker erzittern. Und auch jeder Einschlag eines Geschosses bringt ihn seiner Befreiung näher. Was will Martin Luther mit diesem Beispiel sagen? Es gibt so viele Dinge, die uns in dieser Welt bange machen. Wir sitzen in Kerkern und ja, wir leiden an manchen und wir haben Angst und sorgen uns. Doch wisst, jeder Einschlag bringt uns der Erlösung näher. Deshalb steht dieser Freudenruf in unserem Text. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Grund, warum wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen, auch dann und vielleicht gerade dann, wenn manche Geschosse auf uns niedergehen. Unser Freund Jesus kommt, um uns aus dem Kerker zu befreien. Dann werden wir von Jesus heimgeholt. Dann hört das Leiden auf. Dann werden all die Plage- und Sorgengeister von uns genommen. Und wir werden von Gott herrlich gemacht werden. Herrlich gemacht werden. Deshalb Kopf hoch, ihr Christen, unsere Zukunft, unsere Erlösung naht. Ob wir das glauben können? Noch ein letzter Schritt. Ewig leben. Ganz am Ende dieses Textes, Lukas 21, steht, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aus dem Munde eines Ökologen könnte der Satz dann so weitergehen. Himmel und Erde werden vergehen, wenn wir es nicht schaffen, die ökologische Krise zu bewältigen, etwa indem wir das 2-Grad-Ziel einhalten, um die globale Erderwärmung einzuschränken. Ein Naturwissenschaftler würde sagen, Himmel und Erde werden vergehen, weil die Energieausstrahlung der Sonne im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer weniger wird. Wie anders klingt der Satz Jesu, Himmel und Erde werden vergehen, das ist klar, das steht fest. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus gebraucht hier keine naturwissenschaftlichen oder ökologischen Begründungen für das Zugrundegehen dieses Kosmos, obwohl die seriös und dagegen nichts zu sagen ist. Aber der Grund für die Abschaffung dieser Erde, ihres Vergehens, der Grund ist Jesus selbst. Wenn er kommt, ist uns eine neue Welt versprochen. Ihr erinnert euch oft der Dinge. Diese alte Welt vergeht, weil er es so will. Diese Welt vergeht, weil es Gott beschlossen hat. Sie ist ihm zu erbärmlich. Und mir des Öfteren auch. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus ist nicht der Meinung, dass mit dem Zerfallen dieses Kosmos das Nichts eintritt, die gähnende Leere. Es gibt etwas, so sagt es dieses Wort, das unverbrüchlich bleibt. Es gibt etwas, was nicht dem Zugrundegehen, dem Kaputtgehen ausgesetzt ist. Seine Worte, präzise übersetzt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Zweimal wird das verneint, niemals nie. Aber auf gar keinen Fall vergeht das, was Jesus mit seinen Worten gesetzt hat. Was er spricht, geschieht. Ob wir das glauben? Es ist wie bei der ersten Schöpfung. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. So ist es mit Jesu Wort. Wenn er sagt, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dann sind sie vergeben. Wenn Jesus im Gericht sagt, ich kenne dich, dann bin ich vor ihm als gerecht angesehen. Was aus dem Mund Jesu kommt, hat Anteil an der Ewigkeit. Ich lande. In unserem Text kommt 5-mal das Wort sehen vor. Das ist wohl kein Zufall. Sehen ist ein Sehnsuchtswort, ein Wort voller Sehnsucht. Noch sind wir für so vieles blind. Wir sind Glaubende, keine Sehenden. Wir sehen das noch nicht, was wir glauben. Doch Christen, meine ich, haben Sehnsucht, das zu sehen, woran sie glauben. Es wird eine Zeit kommen, in der es keinen Glauben mehr gibt und auch keinen Glauben mehr braucht. Glauben hat dann ausgewirtschaftet. Glauben ist dann ein Anachronismus, etwas, das nicht mehr in die neue Zeit passt. Denn dann werden wir sehen. Dann werden wir Einlass bekommen ins Reich Gottes. Dann werden uns die Augen stehen bleiben. Dann werden wir staunen. Und dann ist Jesus gekommen. In seiner Nähe ist Ewigkeit. Ich fasse zusammen. Augen auf. Es gibt in unserer Welt so viele Hinweiszeichen dafür, dass diese Welt eine an der Birne hat. Kopf hoch. Wenn der Menschensohn auf diese Erde wiederkommen wird, werden wir heimgeholt. Für Christen ist das ein Freudentag. schon heute. Ewig leben. Weil seine Worte niemals vergehen, werden wir ewig leben. Ich habe Sehnsucht danach. Das ist Advent. Das ist Advent. Amen.